Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf unserer eigenen Recherche zu Tesla sowie auf den eidesstattlichen Aussagen verschiedener InformantInnen.
Tesla hat auf unsere Presseanfragen und Bitten zur Stellungnahme nicht geantwortet.
Ich bin heute Morgen um 7 aufgestanden und mein Handy war voll mit Nachrichten, unter anderem auch von dir.
Es tut mir leid, ich war sehr aufgeregt.
Am 28. September 2023 veröffentlichen wir unsere Recherchen.
Spiegel. In der Tesla-Fabrik in Grünheide gibt es einem Bericht zufolge fast täglich Arbeitsunfälle. Im ersten Jahr soll 247 Mal ein Rettungswagen oder Hubschrauber angefordert worden sein.
Deutschlandfunk. Die IG Metall hat den US-Elektroautobauer Tesla dazu aufgefordert, den Arbeitsschutz für die Beschäftigten im Werk Grünheide bei Berlin zu verbessern.
Auto Evolution. A team of reporters from the German magazine dived deep into government documents to reveal damning facts about how Tesla works.
Immer wieder Unfälle bei Tesla, schon in der Bauphase. Abgetrennte Gliedmaßen, schwere Verbrennungen, Kopfverletzungen. Fast täglich soll es beim Elektroautobauer zu Arbeitsunfällen kommen, berichtet der Stern in seiner neuesten Ausgabe.
Tagesspiegel. Mangelnde Aufsicht bei Tesla. Brandenburgs Gesundheitsministerin weist Vorwürfe zurück.
FAZ. Beim E-Auto-Hersteller Tesla hat es seit der Eröffnung der Fabrik in Grünheide 26 Umwelthavarien und mehrere Arbeitsunfälle gegeben. Nun schaltet sich Ministerpräsident Dietmar Woidke ein.
Das Chaos bei Tesla wird aufgegriffen. Unsere Recherchen gehen um die Welt. Aber unsere Arbeit, die ist noch nicht vorbei. Was sagen die, die dafür verantwortlich sind? Wer steht dafür gerade und wer nicht? Wie geht es eigentlich Phil, Daimler, Taifur und den anderen nach der Veröffentlichung? Und was machen die Menschen, die direkt an der Fabrik wohnen? Dies ist die vorerst letzte Folge des Podcasts und es wird auch eine sehr persönliche. Ich bin Manka Heise.
Und ich bin Christian Esser und ihr hört Inside Tesla. Herr Woidke, Christian Esser von RTL, wir haben auch eine Frage zu Brandenburg. In der Tesla-Fabrik passieren jeden Tag Unfälle und schauen Sie mal, hier, das ist die Rettungsliste. Jeden Tag passieren da Unfälle, kommt der Rettungsdienst.
Nehme ich mir mal mit.
Nee, die schicke ich Ihnen dann. Aber sind das die guten industriepolitischen Arbeitsplätze, die Sie Brandenburg versprochen haben?
Ministerpräsident Dietmar Woidke war der Erste, den wir konfrontiert haben. Wir haben ihn erst schriftlich um ein Interview gebeten, ihm geschrieben, worum es geht, aber wir haben keins bekommen. Seine öffentlichen Termine stehen im Internet.
Erstes Septemberwochenende, es ist schönes Wetter und Brandenburg-Tag in Finsterwalde. Esser, du bist ja mit dem Team hingefahren und ich finde, man hört deiner Stimme schon an, dass dich das nicht ganz kalt lässt.
Wir sind schon eine halbe Stunde früher da und warten schon auf Herrn Woidke. Und dann läuft er auf uns zu und begrüßt erstmal den Roten Adler. Das ist das Maskottchen von Brandenburg, ein Mensch in einem großen roten Vogelkostüm. Und dann geht's los.
Wenn da jeden Tag, fast jeden Tag, Unfälle passieren.
Es ist bedauerlich, aber ich nehme das gerne zur Kenntnis. Ich beschäftige mich damit und Sie kriegen dann eine Antwort, wenn Sie mir eine Anfrage stellen.
Weil Sie sind ja dafür verantwortlich.
Jetzt
Sie haben die Fabrik nach Deutschland geholt.
Ich.
Und Sie wissen nicht, dass hier jeden Tag, fast jeden Tag Unfälle passieren. Ist das Ihnen unbekannt?
Das ist mir nicht unbekannt, aber es passiert.
Das ist Ihnen nicht unbekannt. Ja. Versagen da Ihre Behörden?
Das werden Sie ja genau wissen.
Ich weiß es nicht. Also schauen Sie mal, was hier alles passiert. Ja? Brustschmerz.
Stellen Sie bitte eine Anfrage an die Pressestelle.
Habe ich gemacht und Ihr Pressesprecher
hat
gesagt.
Wann haben Sie die denn gestellt?
Die habe ich vor über einer Woche gestellt.
Und Ihr
Pressesprecher
dann
hat gesagt.
Sie eine Antwort.
Wir
können nicht die Fragen, die Sie an Tesla richten müssen, beantworten. Das ist nicht unsere
Aufgabe. Aber Sie haben ja die Fabrik nach
Brandenburg. Ja, schönen guten Morgen.
Moin.
Trotzdem bin ich der Sprecher von Tesla. Einen schönen guten Morgen allerseits.
Ich bin nicht der Sprecher von Tesla, sagt Woidke. Diese Konfrontationen sind presserechtlich und auch für uns wichtig. Das ist journalistisches Handwerk. Wir recherchieren und müssen natürlich auch diejenigen zu Wort kommen lassen, die für die Ergebnisse der Recherchen verantwortlich sind. Dass die das nicht immer gut finden, ist uns natürlich klar. Aber auch klar ist, dass wir Antworten haben wollen.
Die zuständigen Behörden, die kennen wir ja mittlerweile ganz gut. Ihr ja auch. Das Landesamt für Arbeitsschutz zum Beispiel. Die zuständige Ministerin ist Ursula Nonnemacher von den Grünen. Ihre volle Funktion ist Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg. Und sie ist übrigens auch die zweite stellvertretende Ministerpräsidentin hinter Woidke.
Hallo, Frau Nonnemacher. Hallo. Manka Heise, Christian Esser, Stern Investigativ.
Guten Tag, Frau Nonnemacher.
Ich bin jetzt aber ein bisschen sehr überrascht.
Also ja, ich habe mal eine Frage. Und zwar geht es um die Arbeitsbedingungen in der Tesla-Fabrik. Da passieren ja tatsächlich jeden Tag schwere Unfälle. Und Sie haben die Behörde dazu.
Ich bin gerade aus Den Haag zurückgekommen. Ja. Und ich habe heute eine Antwort.
Aber noch eine kurze Frage.
Aber wir haben nur eine kurze Frage, weil uns die Behörden nie antworten wollen.
Ich habe heute autorisiert im Zug die Antwort.
Das ist etwas schlecht zu verstehen. Geh einfach, sagt sie da zu mir, bevor sie im Hauseingang verschwindet.
Nonnemacher ist die Frau, die sich uns bislang noch nicht gezeigt hat. Obwohl sie ja eine zentrale Rolle beim Arbeitsschutz spielt. Das Landesamt für Arbeitsschutz liegt in ihrem Verantwortungsbereich. Aus ihrer Pressestelle brauchen wir dringend Transparenz. Und wir wissen ja, dass ihr Ministerium über viele Sachen im Bilde ist, was bei Tesla passiert. Und dass der ein oder andere Mitarbeiter damit offenbar selbst nicht einverstanden ist.
Tja, und dann ist da noch der Umweltminister Axel Vogel.
Manka Heise. Stern Investigativ, das ist toll, dass ich Sie treffe, denn ich habe mal eine Frage zum Umweltschutz. Ich habe jetzt gar nicht gerechnet, dass Sie schon da sind.
Hallo Vogel.
Und zwar in der Tesla-Fabrik. Ihre Behörde hat ja tatsächlich die Tesla-Fabrik genehmigt und ist auch für die Kontrollen zuständig.
Landesamt für Umwelt, ja.
Genau. Und jetzt hat uns das Landesamt für Umwelt eine sehr lange Übersicht von Vorfällen bzw. Havarien da schon zugeschickt. Können Sie überhaupt noch ausschließen, dass das Trinkwasser dort nicht verseucht wird?
Kann ich ausschließen. Die Überwachung funktioniert.
Die Überwachung funktioniert überhaupt nicht. Schauen Sie mal, das sind so viele Punkte,
ja, die
permanent...
Ja, aber das sind keine Geschichten, die groß sind. Wir haben ja deswegen extra ein Konzept. Also die Genehmigung setzt ja voraus, dass gegen Störfälle oder gegen Umweltschäden auch die entsprechenden Maßnahmen ergriffen sind. Ja, ansonsten wäre die Fabrik ja überhaupt nicht genehmigungsfähig gewesen.
Aber schauen Sie mal hier.
Okay, Sie fragen mich jetzt hier ad hoc. Ich bin nicht vorbereitet auf diese Veranstaltung. Ich bin jetzt nicht bereit, weitere Auskünfte zu geben.
Und unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Auf ihn haben wir am 17. September am Rande des Bundeskongresses der Gewerkschaft Verdi gewartet. Er war ja auch bei der Eröffnung der Gigafactory dabei und hat Elon Musk beklatscht. Als wir aufeinandertreffen, ist er von Personenschützern umgeben und läuft wie alle anderen einfach weiter.
Herr Bundeskanzler, guten Tag. Ich habe eine kurze Frage. Ich habe eine kurze Frage, und zwar zu den Arbeitsbedingungen in der Tesla-Fabrik. Wissen Sie, wie viele Unfälle es dort tagtäglich gibt? Warum wollen Sie uns nicht antworten?
In der Tesla-Fabrik passieren jeden Tag Unfälle, wissen Sie davon? Jeden Tag passieren da Unfälle. Sie haben den Mitarbeitern versprochen, dass sie hinter ihnen stehen. Wie sieht das aus?
Esser, wir kriegen keine Antworten. Und mein persönlicher Eindruck ist, auf unsere Fragen haben Sie keine wirklich guten Antworten. Wir haben Sie vor der Veröffentlichung konfrontiert. Und jetzt, nach Veröffentlichung im Stern und bei RTL, können auch alle sehen, was wir recherchiert haben. Wir geben uns damit nicht zufrieden.
Was haben wir uns eigentlich erhofft? Für uns ist das nichts Neues, dass Politiker bei Konfrontationen wenig sagen. Wer allerdings nicht still ist, ist die Opposition. Die Linke schaltet sich direkt ein. Deren Fraktionschef Dietmar Bartsch feuert nach unserer Veröffentlichung erwartungsgemäß ordentlich los und fordert eine unabhängige Untersuchung der Vorkommnisse. Zitat: Lassen sich die Bedingungen nicht zügig verbessern, sollte letztlich auch über einen Entzug der Betriebserlaubnis debattiert werden. Und er wettert, Elon Musk will zum Mars, schafft es aber nicht, seine Mitarbeiter auf der Erde zu schützen. Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD zeigt sich über die vielen Arbeitsunfälle bei Tesla besorgt. Im RTL-NTV-Interview sagt er:
Arbeitsschutz ist Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz schützt in Deutschland im Zweifelsfall auch Leben. Und deshalb bin ich tief besorgt über die Nachrichten, die da über ein großes Unternehmen in die Öffentlichkeit gekommen sind. Klar ist, dass Arbeitsschutzregeln konsequent angewendet werden müssen. Und ich erwarte von den zuständigen Arbeitsschutzbehörden der Bundesländer, dass konsequent auch kontrolliert wird, um Gesundheit und Leben von Menschen zu schützen. Und diese Regeln gelten übrigens in Deutschland für alle Unternehmen, für große Konzerne und für kleine Unternehmen. Und jeder hat sich daran zu halten.
Wir sind froh, dass Hubertus Heil spricht. Immerhin einer aus der Regierung. Er sagt, es gibt eigentlich festgelegte Zuständigkeiten.
Es gibt ein klares Monitoring, das mit den Ländern verabredet ist zum Arbeitsschutz. Wir haben Arbeitsschutzberichte auch des Bundes. Aber klar ist auch, es muss durchgesetzt werden. Es geht um die Gesundheit von Beschäftigten, es geht um die Arbeitsfähigkeit, im Zweifelsfall auch das Leben. Und da ist Deutschland Recht und Gesetz klar, aber es muss auch durchgegriffen werden. Und dafür sind die Behörden vor Ort zuständig.
Wer sich auch einmischt, einmischen muss, ist die IG Metall. Am 9.10.23 schickt deren Öffentlichkeitsabteilung eine Mitteilung über die deutschen Presseagenturen raus.
Zum ersten Mal haben sich Tesla-Beschäftigte offen im Werk in Grünheide zu ihrer Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen und zu IG Metall bekannt. Unter dem Motto »Wir zeigen, wir sind viele« erschienen sie in der Nachtschicht auf Montag und in der heutigen Frühschicht gemeinsam mit IG Metall-Aufklebern auf den T-Shirts. Die Aktion geht an diesem Montag über alle Schichten weiter. Was die Tesla-KollegInnen heute gemacht haben, das ist Gewerkschaft. Sie sind zusammen aufgestanden und haben mit ihrer kollektiven Aktion die vom Management geschürte Atmosphäre der Angst durchbrochen, sagte IG Metall-Bezirksleiter Dirk Schulze. Parallel zu der Aktion nutzt die IG Metall in dieser Woche ihr gewerkschaftliches Recht, sich im Werk mit Tesla-Beschäftigten auszutauschen.
Dass die Gewerkschaft trommelt und die Mitarbeitenden durch unsere Berichterstattung von den Vorwürfen wissen, das interessiert übrigens auch noch andere Leute. Von Informanten aus der Fabrik erfahren wir, dass jetzt noch massiver versucht werde, die Gewerkschaft aus dem Werk zu halten. Wir haben den Screenshot einer Nachricht aus der Geschäftsleitung. Darin lädt die Geschäftsführung zu einer Aufklärungsveranstaltung ein, um über die, ich zitiere, fragwürdigen Methoden und eigentlichen Ziele der IG Metall aufzuklären.
Also, anstatt die Arbeitsbedingungen endlich zu verändern, transparent und fair mit allen Mitarbeitenden umzugehen, scheint es so, als versuche die Tesla-Geschäftsführung noch massiver Druck auf die Gewerkschaften auszuüben. Das ist doch völlig aberwitzig, meine Meinung. Auch unser Informant Phil, der ja noch bei Tesla arbeitet, ist nicht amüsiert.
Das finde ich auch eine riesengroße Sauerei. Die Mitarbeiter sind darüber auch stinkesauer, wie ein Geschäftsführer einer deutschen Automobilfirma so etwas schreiben kann an die Belegschaft, wo jahrzehntelang unsere Väter und unsere Großväter für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft haben. Wie ein deutscher Geschäftsführer so etwas schreiben kann an die Belegschaft.
Direkt nach der Veröffentlichung meldet sich auch Taifu bei uns und erzählt, was er aus dem Werk gerade hört.
Ja, es wird geredet, dass sie richtig Panik haben. Das Betriebsrat und so haben sich eingeschaltet. Die sensibilisieren die Leute, Ruhe zu bewahren. Weil die sagen auch mittlerweile, dass es irgendwie rumgeht, dass das Werk eventuell stillgelegt wird. Irgendeine Aufsicht wird wohl das alles kontrollieren und die würden wohl entscheiden, ob das Werk wohl für eine bestimmte Zeit stillgelegt wird. Also das sind so Sachen, die ich jetzt höre. Also da gibt es richtig Unruhe gerade. Die Kollegen teilen die ganzen Sachen untereinander weiter.
Als Taifu angerufen hat, waren wir gerade in den Podcast-Aufnahmen. Und eigentlich hat das ja immer Vorrang, aber wenn so ein Informant anruft, geht man natürlich sofort ans Telefon, um zu hören, wie es dem geht. Und dann hat er gesagt, dass es ihm gut geht und dass er froh war über die Berichterstattung und dass er auch nur Positives aus dem Werk gehört hat, weil alle seine Freunde oder Verwandten, die da noch sind, einfach froh waren, dass das jetzt an der Öffentlichkeit ist. Und ich glaube, da waren wir alle erleichtert, als wir das gehört haben.
Auch Phil berichtet Ähnliches.
Die Stimmung ist teilweise niedergeschlagen, teilweise euphorisiert. Die Mitarbeiter sind froh, dass das endlich an die Öffentlichkeit geraten ist. Hoffen natürlich, dass die Politik, die Gewerkschaft, die Geschäftsführung jetzt etwas verändern können und werden. Natürlich sind jetzt auch viele niedergeschlagen, weil sie Angst haben, dass Elon das mitbekommt. Den zweiten Ausbau, also die zweite Ausbaustufe, cancelt. Oder das Werk komplett schließt. So weit ist es tatsächlich zurzeit nicht. Aber die Euphorisierten, die Euphorie, dass die Katze auf Deutsch gesagt aus dem Sack ist, ist größer. dass die Missstände öffentlich jetzt bekannt sind und dass der Druck gerade so hoch auf das Management ist. Wir hoffen, dass Gelder freigegeben werden für Absauganlagen, für neue Toolings, dass die Mitarbeiter sicherer arbeiten können und vor allen Dingen ergonomischer arbeiten können.
Wir rufen unsere Quellen immer nach den Veröffentlichungen an. Wir haben auch mit Dammler gesprochen und mit Jörg. Besonders bei der investigativen Arbeit ist es wichtig, an den Themen dran zu bleiben, zu wissen, ob es den Informanten gut geht. Ihr wisst, das sind ja Menschen, die sich sehr lange überlegen, ob sie mit ihren Informationen tatsächlich an die Öffentlichkeit treten. Sie gehen damit auch ein hohes Risiko ein. Die Rückmeldungen sind alle positiv. Und mir fällt hier ein Stein vom Herzen, dass wir die Anonymität von allen bewahren konnten.
Wir bekommen auch viele Mails, Stimmen, die unsere Recherchen bestätigen. Und in unserem Hauptstadtbüro ruft ein anonymer Anrufer an. Tina spricht mit ihm.
Ich habe eben mit einem Mann gesprochen, der hat mich angerufen, nachdem er unseren Bericht gelesen hat.
Der Mann erzählt Tina, dass er zu den ersten 250 Mitarbeitern der Fabrik gehöre und anfangs mächtig stolz gewesen sei. Kommt euch das bekannt vor?
Schon verrückt, wie viele Geschichten unserer Informantinnen genau so starten. Und dann kommt das Aber.
Also er hat jedenfalls gesagt, er traut sich nicht, on the record mit uns zu reden. Hat natürlich auch wieder über die Verträge und die Strafen und wie man das immer eingebläut kriegt, dass man mit niemandem reden kann und dass er sagt, dass er das mega toll findet, dass wir so viele Leute gefunden haben, die sich getraut haben. Der hat auch vor allen Dingen explizit über den Jörg, den Schichtleiter, geredet und gesagt, ey, der hat Eier, mein lieber Mann. Sollen wir ihm ausrichten übrigens. Also Jörg, wenn du das jetzt hörst, du hast mindestens einen großen Fan im Tesla-Werk.
Der anonyme Anrufer berichtet Tina von einem Unfall, den er selbst gehabt habe. Und den findet Tina dann auch direkt auf unserer Unfallliste. Heise, immer wieder bestätigt sich unsere Berichterstattung.
Das Bild kurz nach der Veröffentlichung ist ein Spiegel unserer letzten Monate. Direkt nach der Veröffentlichung haben wir beide ja auch nochmal zusammengesessen und gemutmaßt, was jetzt wohl passiert. Zu keinem Zeitpunkt habe ich nicht an diese Geschichte geglaubt, wirklich. Ich war mir noch nie so sicher mit einer Geschichte wie bei der. Und ich kann auch genau sagen, woran das liegt. Es liegt daran, dass alles, was uns die Leute erzählt haben, wirklich alles, von Gabelstaplernunfällen, von amputierten Gliedmaßen, von Aluminiumstaub, dass sie nicht ordentlich arbeiten konnten, all davon haben die erzählt und dann haben wir schwarz und weiß in den Akten nachgelesen, dass auch die Arbeitsschutzbehörde davon wusste. Und deswegen war diese Geschichte nie richtig im Zweifel.
Also journalistisch ist das jetzt ein großer Erfolg heute. Wir wollen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden und auch diese Umweltsauereien sollen aufhören.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass jetzt ganz viele Leute wissen, was da drin los ist. Das Zweite ist, dass die Politik, glaube ich, endlich weiß, dass da Leute genauer hingucken und einfach sich die Mühe machen, auch diese Akten durchzuackern. Ob sie schaffen, ein Korrektiv herzustellen, das weiß ich noch nicht. Ich finde, ich bin sehr, sehr gespannt, ob es Konsequenzen gibt und welche, ob das dann funktioniert. Klar, hier sprechen Christian und Manka, die Privatpersonen, und weniger die Journalisten Esser und Heise. Wobei es in diesem Job echt schwer ist, diese Rollen zu trennen. Ist so.
Und dann wagen sich die PolitikerInnen doch noch aus der Deckung. Und was macht ein Politiker oder eine Politikerin dann?
Er zweifelt die Recherche an.
Sie sagt, dass die Fakten nicht stimmen.
Er redet klein.
Sie lenkt ab. Wir kennen das. Wir sind seit mehr als 15 Jahren im Geschäft. Und deswegen habe ich mit Tina die Aussagen, die nach unserer Veröffentlichung von Politikern gekommen sind, mal direkt hier für euch auf den Prüfstand gestellt. Zum Beispiel die von Ministerpräsident Woidke im Bericht aus Berlin, veröffentlicht in der ARD am 1. Oktober, am dritten Tag nach unserer Ausstrahlung.
Der Vergleich zu Ingolstadt, der hinkt mindestens an einem Punkt. Ingolstadt ist meines Wissens eine Fabrik, die aufgebaut wurde Ende der 40er Jahre und seitdem im Wesentlichen so läuft.
Natürlich passt dieser Vergleich. Also man muss es ja irgendwie vergleichen. Zwei Fabriken sind ja niemals komplett identisch. Wir haben uns darauf vorbereitet, dass Leute später sagen werden, bei anderen Autoherstellern ist das ja vielleicht genauso schlimm. Aber ich finde, das Interessante an diesem Statement von Woidke ist ja, dass er überhaupt nicht bestreitet, dass es so viel mehr Unfälle gibt, sondern dass er versucht, das irgendwie zu rechtfertigen. Das ist ja noch eine Baustelle und die sind ja noch dran und das wird alles noch. Also Fakt ist ja, es arbeiten bei Tesla aktuell etwa 11.000 Mitarbeiter. Also ich würde dann schon erwarten, dass der Betrieb sicherstellt, dass die sich nicht ständig verletzen dort. Und Fakt ist eben, es gibt bei Tesla ungefähr 3-mal mehr Rettungsdiensteinsätze als bei Audi in Ingolstadt. Und das verneint auch der Ministerpräsident nicht.
Einen Tag nach unserer Veröffentlichung, am 29. September, sagt Ministerpräsident Dietmar Woidke bereits dem Berliner Tagesspiegel, Zitat, wir haben ein engmaschiges Kontrollnetz. Es ist nicht so wie suggeriert, dass es irgendwelche Sonderregelungen gäbe, angeblich kaum Kontrollen. Das Gegenteil ist der Fall.
Woidke benutzt einen Klassiker unter den rhetorischen Ablenkungsmanövern. Auf einen Vorwurf reagieren, den so niemand aufgestellt hat. Also wir jedenfalls nicht. Denn wir haben ja in unserer Berichterstattung gar nicht behauptet, es gäbe kaum Kontrollen. Wir haben gesagt, dass mindestens ein Mitarbeiter des Landesamtes für Arbeitsschutz seit Januar 2022 mehrmals im Monat zu Tesla fährt. Und so steht es ja auch in den internen Akten der Behörde, die uns vorliegen. Der Prüfer hat demnach dort notiert, dass bei fast jeder Besichtigung ihm Mängel aufgefallen sind. Und wenn dann Tesla ein Problem behoben hat, das er bemängelt hat, fand er halt beim nächsten Mal ein anderes. Und das ist das Problem. Nicht die mangelnden Kontrollen, sondern dass sich halt nichts verbessert. In einer von diesen internen Mails schrieb ja sogar ein Kollege, es sei frustrierend, dass permanent immer wiederkehrende Fehler auftreten.
Dann kommt natürlich die immer beliebige Forderung nach Transparenz. Woidke sagt im gleichen Interview, dass Tesla transparenter kommunizieren müsse. Logisch, fordern wir ja auch. Die eigenen Behörden, die scheinen es mit der Transparenz allerdings ja nicht so zu haben. Beispiel Abluftanlagen und Tinas Anfrage beim Pressesprecher des Gesundheitsministeriums. Der schreibt ihr, es habe weder in der Bauphase noch seit Produktionsstart bislang Anhaltspunkte für nicht ausreichende Abluftanlagen gegeben.
Ja, das ist ehrlich gesagt ein ziemlicher Witz. Also wir haben ja vom Landesamt für Arbeitsschutz Akten aus dem Jahr 21 und 22. Auf die aus 23 warten wir, wie gesagt, noch. Und da gibt es echt zahlreiche Beispiele, wo der Prüfer des Landesamtes sich immer wieder über Lüftungsprobleme beschwert. Also zum Beispiel am 25. November 2021 stellt der Prüfer fest, dass es in einigen Bereichen des Karosseriebaus seiner Meinung nach noch Nachrüstungsbedarf gibt. Also zum Beispiel, ich zitiere, Direktabsaugungen von Schleifstaub an der Nachbearbeitungslinie. Oder, dann haben wir hier ein Beispiel am 21. Januar 2022. Hier bemängelt der Prüfer, dass er bei der Besichtigung in 4 Fällen, Zitat, Schleifarbeiten ohne die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz von krebserregenden Stäuben entdeckt hat. Das ist ja schon ziemlich heftig, ne? Krebserregende Stäube und 4 Fälle. Und vor dem Hintergrund, dass der Pressesprecher uns schreibt, er hätte weder in der Bauphase noch seit Produktionsstart hätte es irgendwelche Lüftungsprobleme gegeben, ist das schon ziemlich seltsam, wenn man dann sowas in den Akten findet.
Hier habe ich noch eine Behauptung. Marian Mischke ist der Abteilungsleiter des Landesamts für Arbeitsschutz. Und er sagt am 4. Oktober vor dem Gesundheitsausschuss des Landtages in Potsdam, die von uns aufgedeckten 190 meldepflichtigen Unfälle seien meistens Bagatellunfälle wie Stolpern und so weiter. Stimmt das, Tina?
Nee, das stimmt nicht. Wir haben da ja auch schon im Podcast drüber berichtet, von dieser wirklich langen Liste von Unfällen, die im Werk passiert sind. Das Amt hat aber nur 3 als schwer eingeschätzt im Jahr 22. Und zwar ein Armbruch, einmal Kiste auf den Kopf bekommen und einmal Finger abgesägt. Auf unserer Liste finden sich aber allein in diesem Jahr 22 noch 2 weitere Amputationen, weswegen der Rettungswagen dann gerufen wurde. Und dann haben wir unzählige Quetschungen, Brüche, Schnittverletzungen. Das sind definitiv keine Bagatellen.
Auch die Bedeutung der Umwelthavarien wird angezweifelt. Hier von der Kommunalpolitik, den Verantwortlichen des Landkreises Oder-Spree, wie der RBB am 1. Oktober berichtet. Es heißt, Die Umwelthavarien bei Tesla in Grünheide haben nach Angaben des Landkreises Oder-Spree keine negativen Folgen für das Grundwasser gehabt. Zitat: Bei keinem der bekannten Vorkommnisse ist es zu einer Verschmutzung des Grundwassers gekommen, teilte die Pressestelle der Deutschen Presseagentur mit.
Ja, das habe ich auch gelesen, aber wie die sich dabei jetzt plötzlich so sicher sein können, das verstehe ich nicht. Am 15. September nämlich, also gut zwei Wochen vorher, hat dieselbe Pressestelle mir ja noch geschrieben, ich zitiere mal: Ein Eindringen von wassergefährdenden Stoffen in den Boden kann weder auf dem Gelände des Unternehmens noch an einer anderen Stelle im Zuständigkeitsbereich der unteren Wasserbehörde des Landkreises Oder-Spree vollständig ausgeschlossen werden. Dass es zu keiner Verschmutzung des Grundwassers gekommen sei, kann zu diesem Zeitpunkt keiner definitiv wissen. Wir haben eidesstattliche Versicherungen eines ehemaligen Werksfeuerwehrmanns und auch anderer Informanten. Und die sagen, dass über längere Zeiträume hinweg beinahe täglich irgendwo auf dem Werksgelände Öl oder Diesel ausgelaufen sei. Schon geringe Mengen solcher Stoffe genügen laut den Aussagen von Experten unter Umständen, um die Brunnen zu verseuchen. Das sagt der Chef des regionalen Wasserversorgers. Das sagt aber auch beispielsweise ein Wissenschaftler wie Martin Pusch vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin. Er sagt, schon eine geringe Menge, wie ein ausgelaufener Kanister mit Öl oder Diesel auf dem Grundstück der Tesla-Fabrik, kann ausreichen, um beispielsweise die Brunnen in Hohenbinde über viele Jahre hinaus zu verseuchen.
Wir haben Belege für unsere Recherchen. Die Politik verharmlost und die Tesla-Lobby springt dann einfach drauf. Ein bekannter Tesla-Jünger verbreitet ein Zitat von Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher. Alles sei im Rahmen, keine besonderen Vorkommnisse in der Gigafactory.
The Brandenburg authorities confirm no unusual amount of accidents at Giga Berlin.
Und wer reagiert darauf? Elon Musk. Also ziemlich indirekt und mit drei Buchstaben.
Yep. Das ist alles, was er bis jetzt dazu beigetragen hat.
Dieser Tweet hat uns irgendwie fassungslos gemacht. Nicht so sehr, dass Musk offensichtlich nichts an den Arbeitsbedingungen in seiner Fabrik ändern zu wollen scheint, sondern weil es zeigt, dass wenn die Politik einiges herunterspielt, natürlich auch der Arbeitgeber, also Musk, sich offenbar nicht in der Pflicht sieht, irgendwas für die Menschen zu verbessern. Das ist bitter und das hat die Politik zu verantworten. Mittlerweile gibt es auch ein offizielles Statement von Tesla. So lassen Sie sich von den Presseagenturen zitieren. Hier die Nachrichtenagentur der dpa.
Für uns als Gigafactory Berlin-Brandenburg steht der Gesundheitsschutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an oberster Stelle und damit auch die Arbeitssicherheit, hieß es auf Anfrage vom Unternehmen. Alle Arbeitsplätze würden anhand standardisierter Gefährdungsbeurteilungen bewertet. Die Maßnahmen, die sich daraus ergäben, würden umgesetzt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten die nötige Arbeits- und Sicherheitskleidung und würden zu Schutzmaßnahmen geschult.
Ich sag dazu mal, Japp.
Essa, ich brauche einen Perspektivwechsel. Wir wissen, was im Werk los ist. Dass die IG Metall versucht zu pushen. Jetzt fahren wir nochmal nach Grünheide. Wir wollen mit den Menschen reden, die dort abends nicht das Werkgelände verlassen und nach Hause fahren, sondern die dort ihren Lebensmittelpunkt haben, die das Trinkwasser nutzen. Manche von ihnen trennen nur ein paar Bäume von der Fabrik, wenn sie in ihren Gärten stehen. Tina fährt zu einem Anwohner nach Grünheide.
Ich bin Steffen Scheucht, ich wohne in Erkner Karozöhe. Karozöhe ist ein Ortsteil von Erkner, der genau gegenüber der Tesla Gigafactory sich befindet. Das sind nur ungefähr 1000 Meter weg auf der anderen Seite der Autobahn. Ich bin 63 Jahre alt, also schon ein paar Tage hinter mir, und bin gemeinsam mit der Familie sind wir 95 hierher gezogen. Also meine Frau, sie unterrichtet Deutsch als Fremdsprache. Sie hat unter anderem eben auch Mitarbeitern von Tesla, die in der Produktion arbeiten, Deutsch gelernt. Also auch, ja, das ist tatsächlich so. Und also da haben wir auch von der Seite her auch ein bisschen Einblick. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch gleich sagen, also die Beschäftigten bei Tesla sind nicht unsere Gegner. Das muss man wirklich auch noch, weil das immer noch mal so versucht wird, auszuspielen.
Also wir kennen ja den Steffen Schorcht schon seit der Stunde Null, bevor die ersten Bäume fielen. Er ist nicht nur Anwohner, sondern auch einer der Sprecher für die Bürgerinitiative Grünheide. Er konnte sich vor dem Bau gar nicht vorstellen, dass das Werk tatsächlich ins Trinkwasserschutzgebiet kommen soll. Und richtig geschockt war er dann, als die Fabrik tatsächlich dort gebaut wurde. Er ist einer der wenigen, der ja immer versucht hat, mit Tesla im Gespräch zu bleiben und wahnsinnig enttäuscht gewesen ist, als das aber nicht funktioniert hat.
Also die Fabrik steht, den Kampf haben sie verloren, aber was erwarten sie denn jetzt von der Politik? Also es wird ja, ist ja nicht realistisch wahrscheinlich, dass die Fabrik wieder abgebaut wird. Ne? Also was muss jetzt geschehen, damit sie sich hier wohlfühlen?
Also ich muss natürlich sagen, man wägt ja sowas ab, was jetzt hier passiert. Ich weiß also auch von vielen Leuten, die überlegen sogar wegzuziehen. Auch für uns ist das durchaus eine Option, was wir aber momentan nicht anstreben. Aber das ist, wir gehen wirklich davon aus, dass es eine massive Einschränkung geben wird, was die Lebensqualität betrifft, bis eben dann, was wir jetzt ja schon haben, die Einschränkung beim Wasserverbrauch. Jetzt gesehen auf die Situation ist unser Ziel, dass es keinen weiteren Ausbau gibt, keine weiteren Flächen, die da erschlossen werden, weil jede weitere Baumaßnahme die Situation hier nochmal verschärft und auch nochmal in Folge weitere Maßnahmen nach sich zieht. Also weitere Ansiedlungen, weitere Infrastrukturmaßnahmen. Die Stromversorgung muss weiter ausgebaut werden, Gas, das muss alles gesichert werden. Die Bahnstrecke Berlin-Frankfurt-Oder ist jetzt schon an der Belastungsgrenze. Man kann eben auch kaum noch Güterverkehr von der Autobahn A12 auf die Bahnschiene bringen. Also das ist also ein Rieseneingriff in die Region. Das ganze Projekt ist überdimensioniert für die Region. So, und da geht es uns jetzt darum, das zu verhindern. Also einen weiteren Ausbau und eine weitere Flächenerweiterung. Und es kommt als weiteres hinzu, dass das Werk, das ist ja immer noch Baustelle. Es ist im großen Teil noch nicht abgeschlossen, die Errichtung. Es wird schon produziert, dass die Produktion sicherer wird, also nach ökologischen Aspekten. Und hier gerade haben Sie ja auch viel aufgedeckt, was jetzt also die Gefährdung des Grundwassers betrifft. Und dann kommt natürlich auch dazu, es muss auch sicher für die Beschäftigten sein. Also die, was Sie jetzt nur in dem Stern jetzt offengelegt haben, das sind ja Sachen, die wir in dem Maße gar nicht wussten. Wir haben zwar losen Kontakt zu einigen Beschäftigten oder auch zur Gewerkschaft, aber was sich da konkret abgespielt hat, wie Sie das jetzt offengelegt haben, das war uns nicht bekannt. Also auch für die Beschäftigten muss sich was ändern. Und man kann so ein Werk eben nicht in Betrieb nehmen, wenn es noch nicht fertig ist. Es ist ein Risiko für die Umwelt, für die Menschen, die hier wohnen, aber es ist ein Risiko auch für die Beschäftigten. Und das ist Manchester-Kapitalismus. Hier geht es um schnellen Profit, so schnell wie möglich Produkte verkaufen. Und das der reichste Mensch. Man kann auch sagen, man wartet lieber noch mal ein halbes Jahr, dann wird Musk nicht ganz so reich, aber man hat eine sichere Produktion. Also das wäre der Weg gewesen, den wir von der Landesregierung auch erwartet haben.
Steffen Scheucht wirkt hoffnungslos enttäuscht von der Politik.
Ich versuche auch, wenn es geht, ich hatte den Herrn Vogel auch mal angesprochen, jetzt im Rahmen einer Veranstaltung, es gibt da durchaus einen Dialog, aber wir sind da, oder ich selber bin da wenig hoffnungsvoll, dass wir über diesen Dialog was ändern. So, und als ich jetzt im Rahmen dieses sogenannten Bürgerdialogs, der eigentlich kein, also das ist in meinen Augen kein Dialog, das ist Politmarketing, Herr Voigt gekannt, nämlich der hat mich dann sogar mit Namen noch angesprochen. Und dann, ich habe das also nochmal dargelegt. Ich wusste ja, dass die Fakten, die ich genannt habe, stimmen. Und er hat das natürlich abgewiegelt. Und das war nicht anders zu erwarten. Man hat mir dann das Mikrofon abgedreht. Ich war natürlich, sowas geht dir dann auch emotional meist einher verärgert. Und also wir haben wenig Erwartungen an die Landesregierung.
Heise, wir wussten ja alles. Bevor wir rein sind in die Fabrik, wussten wir, dass da schlimme Zustände herrschen müssen. Wir wussten es, weil es schon rund um den Bau und die Eröffnung Ungereimtheiten gab. Wir wussten um die Hinweise. Und in den letzten Monaten haben wir die Beweise recherchiert.
Also mein Fazit ist sehr persönlich. Mir ist sehr nachgegangen, dass so viele Menschen in unseren Informantengesprächen geweint haben. Taifu zum Beispiel. Pure Verzweiflung. Der hatte einfach nicht nur einen schlimmen Arbeitgeber und sucht sich jetzt einen neuen. Für den ist das Gerichtsverfahren gegen Tesla schicksalsentscheidend. Und diese Hoffnung, dass wir etwas berichten, was ihnen sonst niemand glaubt und was einfach niemand wissen will, nicht mal die Politik. Die hatten alle die Hoffnung, dass wir ihre Geschichte erzählen, weil es keinen interessiert hat zu hören, was dort passiert.
Ich bin nur aus einem Grund Journalist geworden. Ich will Missstände und Sauereien aufdecken und Menschen eine Stimme geben, die sonst nicht gehört werden. Taifur, Jörg, Dammler, Phil, für diese Leute haben wir recherchiert. Und auch für hunderte verletzte Arbeiter, die wir gar nicht kennen.
Für wen machen Politiker noch Politik? Welche Interessen vertreten sie? Hier sitzen Minister, die sagen, alles sei doch nicht so schlimm. Obwohl Dokumente aus ihrer Behörde eine andere Sprache sprechen. Und Elon Musk twittert entspannt Jap. Deswegen, ihr da draußen, wir bleiben dran.
Ja, Tina Kaiser vom Stern. Guten Morgen, Frau. Na, ich wollte mal hören, wie es aussieht. Ich hatte Ihnen vorgestern auch eine Mail geschickt. Aber ich habe doch den Antrag am 28. Juni gestellt und jetzt ist es Oktober.
Habt ihr vertrauliche Informationen? Dann meldet euch bei uns. Per Mail unter stern-investigativ@protonmail.com. Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Abonniert jetzt unseren Podcast, damit ihr keine Folgen verpasst. Inside Tesla ist ein Podcast von RTL Plus und Stern. Produziert von der Audio Alliance. Recherche: Christian Esser, Manka Heise und Tina Kaiser. Hosts: Christian Esser und Manka Heise. Dramaturgie und Skript: Ivy Hase, Isa von Heil und Christopher Koch. Redaktionelle Mitarbeit: Emin Eische, Valeria Bachana Bilbao, Lucy Kischke, Christina Ratsch, Kim Lucia Ruf. Chefredaktion Stern: Giuseppe Di Grazia. Redaktionsleitung Audio Alliance: Ivy Hase und Silvana Katzer. Musikproduktion: Paul Eisenach. Postproduktion und Sounddesign: Andolin Sonnen und Lia Wittfeld. Leitung Postproduktion: Nicolas Femerling. Projektmanagement: Christopher Koch. Verifikation: Quality Board von Stern und Geo. Übersetzung und Recherche Polen: Caro Kaltschnee. Juristische Beratung: Eva Pipke. Associate Producer: Linus Günther. Executive Producer: Christian Schalt und Andrea Zuska.